Römer Kapitel 5, der Glaube und der Ruhm. Und wenn wir zurückschauen, sehen wir anhand von Römer 5, 1 und 2, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir sind Gerechtfertigte. Und da wir vor ihm gerecht sind, haben wir mit ihm Frieden. Ja, wir haben diese ständigen Stellung der Gnade. Und das gibt uns Grund zur Freude. Wir bekommen eine veränderte Gesinnung und wir dürfen uns rühmen. Wir rühmen uns unserer Zukunft. Eines Tages, bald, werden wir beim Herrn sein und wir werden in der Herrlichkeit Gottes sein, die jetzt an uns nicht sichtbar ist, die wir haben, aber in dem Maße noch nicht. Wir rühmen uns unserer Zukunft, wir rühmen uns, und heute werden wir das sehen, unserer Gegenwart, unserer gegenwärtigen Bedrängnisse. Das ist das Thema von heute. Und wenn wir Zeit haben, wir rühmen uns Gottes. Manche Leute können sich Gottes nicht rühmen, weil sie sich ihres Verhältnisses zu ihm nicht sicher sind. Aber wir dürfen das. Und ich hoffe, ihr werdet es auch. Es ist keine Anmaßung. Wenn ihr euer Heil nicht genießt, weil ihr eures Heils nicht sicher seid, hoffe ich, dass durch die Betrachtung des Römerbriefs dieser Zustand aufgehoben wird zu eurer Besserung und Freude. Also der erste Anlass unseres Ruhms war und bleibt unsere zukünftige Hoffnung. Wie die Herrlichkeit aussieht, das haben wir in Hesekiel gesehen. Hesekiel hat beschrieben, was er da alles gesehen hat in seiner Vision. Aber was ist dann wirklich die Herrlichkeit? Mose dachte, es würde etwas Sichtbares sein und er bat, um die Herrlichkeit Gottes sehen zu dürfen. Und Gott sagte, okay, ich teile dir meine Herrlichkeit mit, du darfst meine Herrlichkeit schauen. Und dann ging er vorüber, Mose hat ihn planmäßig nur von hinten gesehen, aber indem er vorbeiging, hat er seine Attributen, seine Charaktereigenschaften ausgerufen. Und ich habe ein Bild hier, das ich letztes Mal nicht erscheinen ließ, aber seine Herrlichkeit besteht aus den vielen Eigenschaften seiner Person. Gnade und Barmherzigkeit, wie Andy uns es heute gesagt hat. Gott bleibt gerecht. Die Tatsache, dass er den Herrn Jesus Christus hat kreuzigen lassen, er ist seiner Gerechtigkeit treu geblieben. Er wäre unrecht, wenn er uns verdammen würde, die wir an Jesus Christus glauben. Also diese Dinge harmonisieren sich, sie passen zueinander. Er muss nicht die Gerechtigkeit aufheben, um gnädig zu sein oder barmherzig. Er hat den Weg gefunden, und um das geht es in den Römerbrief, gerecht zu bleiben und doch uns gnädig zu sein. Das war der erste Anlass unseres Ruhms, die Herrlichkeit, wie sie aussieht und dann woraus sie besteht oder worin und wer sie besitzt. Wer besitzt sie? Der Herr Jesus Christus auf jeden Fall, Johannes 17, er bat darum, dass er die Herrlichkeit wieder erlange, bekomme, die er vor Grundlegung der Welt hatte. Aber wir auch, aus 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit in die nächste und in die übernächste und so weiter, bis wir vor Gott sind und einfach vor Herrlichkeit strahlen. Das war alles Einleitung. Der zweite Anlass unseres Ruhms, damit befassen wir uns jetzt. Und das kommt ein bisschen überraschend. Wir rühmen uns unserer jetzigen Bedrängnisse. Wer jubelt denn schon? Boah, das hört sich an wie ein Oxymoron. Irgendwie passt das nicht zusammen, würden wir denken. Aber weshalb können wir uns unserer Bedrängnisse rühmen? Weil sie uns ans Ziel führen. Lasst uns die Verse, ich lese jetzt die zweite Hälfte von Vers 2, da holen wir den ersten Grund, uns zu rühmen, ab. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bedrängnis oder Bedrängnisse kommt im Singularen und auch im Plural hier vor. Kann Drangsal oder Drangsalsprüfung übersetzt werden oder Trübsal. Dieses Wort Thlipsis, bin kein griechischer Experte, ich weiß nicht, ob Sie th sagen, aber Thlipsis, Thlipsis oder Thlipsis, bedeutet etwas unter Druck setzen. Und ich möchte euch drei Beispiele geben, wie das gebraucht wurde in der damaligen Zeit. Ganz plastisch, ganz verständlich. Zumindest, wenn ihr wisst, was eine Olive ist oder eine Traube oder Getreide. Okay, gut, die Voraussetzungen sind da. Man hat die Oliven gedrückt, zermalmt oder und daraus kam dann das Öl. Das schöne Öl ist das gute Ergebnis der schmerzhaften Erfahrung der Oliven, könnte man sagen. Oder nimmt man Trauben und lässt sie zerbersten unter dem Druck des Rades oder der Füße derer, die sie stampfen. Aber der schöne Saft ist das Ergebnis der Zerstörung, könnte man sagen, des Plattmachens der Trauben. Ha, ich beginne an euren Gesichtern zu sehen, da könnt ihr schon euch damit identifizieren. Und nehmen wir jetzt das Getreide. Und das muss zuerst von dem Spreu getrennt werden. Könnt ihr nicht ein bisschen nachvollziehen, wozu das alles gut ist, ohne dass wir jetzt schon das Amen sagen? Wenn das schwere Rad oder ja, wenn das drüber gerollt wird und dann wirft man das in die Luft und das Nichtnutzbare wird weggetragen und das, was nützlich ist, fällt dann zur Erde. Die Leute damals haben sogar ein Wort, sie haben dieses Flagellum oder so, womit sie das Getreide geschlagen haben und als sie sich ein Wort ausgesucht haben für dieses Werkzeug, womit sie Spreu vom Weizen getrennt haben, haben sie dieses Wort gebraucht oder eine Form davon. Und das führt hin in die Hoffnung, aber es fängt bei dem Druck an. Und ich könnte mir vorstellen, dass fast jeder hier in diesem Raum, vielleicht sogar jeder, vielleicht mit Ausnahme der Kinder, aber könnt ihr euch mit dem Druck identifizieren, Druck vielleicht finanziell, vielleicht gesundheitlich, vielleicht in den Beziehungen, vielleicht auf der geistlichen Ebene. Also Druck gibt es zuhauf. Und man fragt sich, weshalb das Ganze? Und in Jakobus heißt es, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen hineingeratet. Es ist die Erfahrung der wahren Kinder Gottes. Es ist nicht der Ausnahmezustand, das ist der Normalfall. Und was will man da machen? Ja, unser Instinkt sagt, uns aus der Situation heraus erretten oder retten. Was will Gott, dass wir tun? Das steht hier, wenn ich in Römer 5 bin. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Hypomone. Das heißt, wenn man einfach nach der Bedeutung der Wortteile ausgehen würde, dass man unterbleibt, bleiben unter. Und das ist auch nicht verkehrt, obwohl ich sagen möchte, man kommt nicht immer auf die richtige Definition eines Wortes, nur indem man die Bestandteile des Wortes auslegt. Vers 4. Es sind wie die Träger in einem Gebäude. Hier sehe ich zwei. Diese Doppel-T-Träger nehme ich an. Wahrscheinlich verstärkt durch Beton. Und ich bin froh, dass sie halten. Ich gehe davon aus, ich wüsste nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es eine tragende Wand gibt. zwischen den Fenstern hier und den Fenstern da, das sind wirklich starke Träger. Und was bin ich froh, dass sie drunter bleiben. Sie tragen das Gewicht. Der Druck kommt teilweise von oben, muss auch aufgefangen werden aus verschiedenen Richtungen. Der Druck kommt von oben und wir sollen den Druck ausstehen und aushalten, wie die Träger in einem Gebäude, aber nicht resigniert, nicht einfach, okay, das muss ich halt machen, irgendwie komme ich durch. Nein, Jugendliche, die denken sich so manches aus oder gucken sich so manches ab. Wisst ihr, wenn jemand sagt, okay, drücke gegen meine Arme, okay, und dann drückt man ganz fest, sagen wir 20, 30 Sekunden lang, und dann nimmt man den anderen Arm weg und man hat das Gefühl, dass es nach oben geht. Was ich einfach sagen will, ist, dieses Tragen ist nicht eine Resignation, irgendwie, ja, wir mogeln uns durch, sondern es ist mit Optimismus, es ist mit Glauben. Manche kennen meine Schwägerin, ihr Onkel sagte früher Positive Faith Attitude. Also manchmal sagte man damals positive mentale Einstellung, Positive Mental Attitude. Damals war der Begriff PMA, PMA. Aber er sagte immer positive Glaubenseinstellung, PFA von mir aus, Positive Faith Attitude. Und wir dürfen wegen der Verheißungen Gottes und durch seine Nähe und dass er bei uns ist, uns das Leben positiv betrachten. Er ist bei uns bis an der Weltende. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wo dieses Wort vorkommt. Und ich will, dass ihr seht, das gehört zum Christsein. Wenn ihr ein Leben ohne Druck haben wollt, wollt ihr eigentlich kein christliches Leben haben. Zwar beten wir, erlöse uns von dem Bösen, und damit meinen wir nicht nur moralischen Bösen, sondern nimm uns aus den misslichen Situationen, sofern es dir gefällt. 1. Timotheus 2 redet davon, dass wir heilige Hände im Gebete erheben und wir beten auch für unsere Regierung. Warum? Damit wir ein ruhiges Leben führen. Es ist nicht verkehrt, ein ruhiges Leben führen zu wollen, aber andererseits wollen wir nicht darauf bestehen, dass wir nur ein ruhiges Leben führen. Und hier in Lukas 8, Vers 15, das in dem guten Erdreich aber, Lukas 8, Vers 15, sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Es gehört dazu, dass man standhaft ausharrt. So tragen diese Menschen Frucht. Römer 2,7 beschreibt die Leute, die gerecht sind. Das sind nämlich die, die mit Ausdauer, Römer 2, Vers 7, im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, aber mit Ausdauer. Später, wenn wir Römer 8, nicht heute, aber ich meine ein anderes Mal, wenn wir Römer 8 betrachten, werden wir in Vers 25 lesen, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, hört sich an wie Hebräer Kapitel 11, auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Am vergangenen Mittwoch, wo wir Jakobus 5 betrachtet haben in Bezug auf Hiob, da hieß es, ihr habt von der Geduld Hiobs oder von dem Ausharren Hiobs gehört. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen und so weiter. Hiob ist ein unserer besten Beispiele eines gerechten Menschen in der Bibel. Und wie wird sein Leben in einem Wort oder zwei reduziert? Auf die Worte standhaftes Ausharren. Und Gott lobt ihn dafür. Und macht er ihn uns zum Vorbild. Das gehört einfach zum Christsein. Versucht nicht aus den Bedrängnissen zu entkommen. Du kannst beten, erlöse uns von dem Bösen, aber das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Gestern bei der Insamtsetzung des Bruders in Heidelberg oblag es mir, die Schriftstellen 1. Timotheus 3 und Titus 1 vorzulesen. Und in Titus 1, Vers 5 steht, ich habe dich, Titus, in Kreta zurückgelassen, auf dass du das, was mangelt, in Ordnung setzt. Es hat dort Mangel gegeben, Mangel an Älteste, die ins Amt gesetzt wurden. Manche haben pro forma Älteste, aber haben sie nicht geprüft, haben sie nicht ins Amt gesetzt. Erkennen sie als Älteste an, obwohl es nicht offiziell war. Aber Paulus sagte, Titus, da ist ein Mangel in eurer Gemeinde und du hast in jeder Stadt Älteste ins Amt zu setzen. Und hier sagt Jakobus, wenn ihr nicht Bedrängnis habt und dann ausharren als Reaktion auf die Bedrängnisse, wird es euch an etwas mangeln. Und vielleicht denkt ihr, ja, da ohne kann ich schon gut leben. Und der Heilige Geist sagt, nein, nein, denkt nicht so. Es würde euch an etwas mangeln, genauso wie es den Gemeinden auf der Insel Kreta etwas gemangelt hat, weil sie keine Ältesten hatten. Und du als Individuum brauchst Bedrängnis, damit du Ausharren bekommst. Es ist Gottes Methode, das zu bewirken, was wir brauchen. Und deshalb heißt es, die Bedrängnis bewirkt Geduld oder Ausharren und das Ausharren bewirkt Bewährung, Vers 4. Und das ist die Erfahrung des Gläubigen. Man wird untersucht und für echt gefunden. Wollen wir beweisen, dass etwas pures Silber oder pures Gold ist? Oder wir haben eine ganze Organisation, vielleicht mehr als nur eine, aber technische Überwachungsverein, TÜV. Und wir haben diese ganzen Deans. Was ist überhaupt ein Dean? Habe ich mir die Frage gestellt, als ich aus USA kam. Bestimmt haben sie sie dort irgendwie, aber so wie Dean A4 und so weiter. Und wenn man dann genau misst und prüft, dann kann man sagen, okay, jetzt kriegt ihr den Stempel. 2 Jahre dürft ihr euren Wagen noch weiterfahren. Und wir wollen ja Gottes Stempel bekommen. Wir wollen, dass er sagt, na, das ist ein echter Christ. Aber wenn wir das Siegel bekommen, wenn wir den Stempel bekommen, dann dürfen wir uns freuen. Das ist Grund zur Freude. Was macht man mit dem Auto? Man fährt ja in die Garage rein und dann, ich habe zugeguckt, während er dann voll auf das Gaspedal gedrückt hat, da fährt mein Motor hoch und ich denke, oh, hoffentlich fliegt nicht alles auseinander. Was macht er denn mit meinem Wagen? Aber dann gibt es so manche Tests, ich denke, sie wollen meinen Wagen auseinanderreißen. Ja, und vielleicht habt ihr den Eindruck, was tust du, Gott? Also, beinahe werde ich auseinandergerissen. Und dann sagte er, halte durch, Junge oder Mädchen, Tochter, Sohn, es dient zu eurem Guten. Und die Astronauten da draußen, die keinen Widerstand bekommen, die erfahren Muskelschwind. Wenn du stärker sein möchtest, musst du Widerstand haben. Gott weiß das. Er möchte, dass wir stärker sind. Und er gibt uns dann den Anlass. Und wenn wir dann durch solche Prüfungen hindurchgehen, durch solche tiefe Gewässer, aber wir bleiben dem Herrn treu und wir geben die Hoffnung nicht auf. Und wir sagen, Herr, das ist schwer, aber durch deine Kraft schaffen wir das. Und deine Liebe bleibt aufrechterhalten. Das ist für dich auch ein Beweis. Ach, ich bin wirklich ein echter Gotteskind, ein echtes Gotteskind. Gott gibt mir die Kraft, er gibt uns seine Last, aber er hilft uns auch. Es ist in einer Übersetzung. Ich habe nachgeschlagen diese Woche. Es hörte sich ein bisschen anders an in der Schlachtübersetzung, aber die Idee ist, Gott hilft uns tragen unsere Lasten, die uns auferlegt. Das ist seine Beabsichtigung, sein Zweck. Ich bin bewährt und das stärkt nur meine Hoffnung und ich darf mich rühmen. Nicht meiner Kraft, natürlich nicht, aber meiner Beziehung zum Herrn. Und in der Abhängigkeit vom Herrn erlebe ich, er schenkt seinem Kind die Kraft, das Durchhaltevermögen. Ich bin nicht nur oberflächlich wie die Erde, die eine Steinschicht unterhalb hat. Meine Wurzeln gehen tief in die Erde und ich trage Frucht zur Ehre Gottes. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagte der Herr Jesus Christus, aber mit ihm durchaus. Die Welt würde die Frage stellen, wenn die Probleme kommen, warum ich? Der Christ stellt die Frage, wenn sie nicht kommen, warum nicht ich? Und wenn es ja um Züchtigung geht, Hebräer sagt, dann ist es, weil wir nicht echte Kinder sind. Wir müssen die Entscheidung treffen, okay, lieber mit Gott und Problemen, als ohne Probleme und ohne Gott. Und das führt alles in die Hoffnung. Vers 4. Ich möchte für solche, die nicht lange im Glauben sind, betonen, die Hoffnung ist nicht ungewiss. Es ist kein, ich drücke mir ganz fest die Daumen oder ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich hoffe, dass morgen gutes Wetter sein wird. Ich hoffe, dass dieses Jahr meine Mannschaft gewinnt. Nein, die biblische Hoffnung ist ein zuversichtliches Erwarten. Gott ist am Werk in dem, was passiert. Und wisst ihr, ich denke, ich sehe schon, dass ich nicht alles werde heute in der Botschaft sagen können, was ich vorbereitet habe. Aber ich möchte, dass wir die Zeit nehmen und 2. Korinther 6 aufschlagen, den 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die ersten 10 Verse. Als Mitarbeiter mahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Dann Vers 4. Wir empfehlen uns als Diener Gottes. Und nun, jetzt fängt's an. Wir empfehlen uns als Diener Gottes. So sieht es aus bei einem Diener Gottes. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu nehmen. Wir haben die Gnade, die Gott gibt, nicht vergeblich genommen. Tut ihr das auch nicht? Nun, darf ich euch schildern, wie es aussieht, wenn man Diener Gottes ist? Vers 4. In viel standhaftem Ausharren. Und das war das Wort wieder. In viel standhaftem Ausharren. Paulus sagte, wir tun das oft. Es ist denkbar, dass das nicht das Los ist, das jedem zufällt. Vielleicht sucht Gott dir ein anderes Los aus und du wirst vielleicht sagen, ab und zu mal im Ausharren. Aber Paulus sagt in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, das ist ein anderer Begriff aus unserem Text heute, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten und jetzt moralische Dinge, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Also man sagt, ihr seid Verführer, und wir wissen doch, wir sind wahrhaftig. Als Unbekannte für die Welt taugen wir nichts. Wir sind unbedeutend. Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Gott kennt uns auf jeden Fall. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Als Arme, die doch viele reich machen. als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wir sind für die Welt ein Widerspruch. Und in der Ewigkeit wird die Welt das auch mitbekommen, was wir bereits wissen. Das sage ich nicht aus Genugtuung, sondern einfach zur Ehre Gottes, er ist treu. Bedrängnis führt ins Ausharren, Ausharren führt in die Bewährung, Bewährung führt in die Hoffnung. Und übrigens, diese Hoffnung scheitert nicht. Führt die Hoffnung in die Beschämung, Römer 5, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Nein, die Hoffnung führt ans Ziel. Ich werde euch das Ziel zeigen und dann machen wir für heute fertig. Ich habe hier geschrieben, die friedliche Gegenwart Gottes. Haltet das bitte im Sinn, aber das ist das, worauf wir hinaus wollen. Ich zeige euch hier die Verse 5 bis 11 und merkt, was könnte dann das, worauf man hofft, sein? Ist es die Liebe Gottes? Ist es der Heilige Geist? Ist es die Gerechtigkeit, also das Gerechtfertigtsein? Oder ist es, dass wir von dem Zorn Gottes errettet werden? Ist es, dass wir mit Gott versöhnt worden sind? Oder dass wir gerettet werden? Und so weiter. Und ich möchte euch eine Tabelle zeigen oder eine Gegenüberstellung. Ich habe hier die Zeitform der Worte hervorgehoben. In diesen Versen steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Das ist etwas, was schon geschehen ist. Das ist in der Vergangenheit. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden. Eine Vergangenheitsform. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt worden. Wir werden vor dem Zorn errettet werden. Das ist zukünftig. Weiter. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Das ist Vergangenheit. Wir werden gerettet werden. Ich glaube, das ist Vers 9. Zukunft. Wir rühmen uns. Das ist gegenwärtig mit zukünftigen Wirkungen. Und wir haben die Versöhnung empfangen. Nun seht ihr, manche dieser Dinge sind in der Vergangenheit. Hofft man auf das, was in der Vergangenheit ist? Natürlich nicht. Also diese scheitern aus oder werden ausgeschieden. Aber das, was in der Zukunft noch geschehen wird, das ist das, worauf ein Mensch sich freuen kann. Und an dieser Stelle sind das, wir werden von oder vor dem Zorn Gottes errettet werden. Und dasselbe wird wiederholt, zwei Verse später. Wir werden gerettet werden und wir rühmen uns Gottes in Vers 11. Aber unsere Hoffnung ist darauf, dass wir eines Tages bei Gott sind, aber ohne Zorn, ohne Gottes Zorn gegen uns. Und Brüder und Schwestern, und ich weiß nicht, wer online zuhört, es gibt viele Menschen, die sich ihres Heils nicht sicher sind. Wie kann man sich Gottes rühmen? Wie kann man sich der Hoffnung seiner Verherrlichung rühmen? Wie kann man sich seiner Bedrängnisse rühmen, die hin zur Hoffnung führen? Und diese Hoffnung ist darauf, dass ich bei Gott sein werde, ohne ausgerottet zu werden, ohne seinen Zorn zu erleben. Wie kann man diesen ganzen Ruhm haben in seinem Leben, wenn man sich seines Heils nicht sicher ist? Manche Leute gehen so weit und sagen, es würde vermessen sein, wenn du behauptest, du hättest schon das Heil. Es ist es nicht. Gott schenkt uns sein Heil, obwohl er weiß, was wir alles getan und noch tun werden. Heißt das, geht hinaus und sündigt? Nein, nein. Aber Gott ist der ewige Gott und als Jesus am Kreuz für deine Sünde starb, waren alle deine Sünde für ihn präsent. Nun, dass ein Teil, ein Großteil in meinem Fall, denn ich bin als Kind zum Glauben gekommen, die meisten meiner Sünde geschahen nach meiner Bekehrung, das wusste der Herr und hat mir trotzdem die Vergebung ausgesprochen. Dem Herrn sei Dank. Ich habe euch manchmal diese Geschichte erzählt und ich werde mich kurz fassen, aber ich hatte die Heilssicherheit lange nicht. Ich war mir meines Heils nicht gewiss. Ich war in meinem zweiten Studiumsjahr in den USA und ich war innerlich zerrissen. Ich war platt. Ich musste wissen, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Und ich sage euch nicht die ganze Geschichte. Aber dann kam es zu der Erkenntnis, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich nehme das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat, für mich in Anspruch. Das habe ich eigentlich schon gemacht. Aber jetzt, wenn ich es nie gemacht habe, mache ich es jetzt. Und von nun an werde ich das nie wieder in Frage stellen. Denn ich kam zu der Erkenntnis, in der Offenbarung steht, alle Zweifelnde, genauso wie die Lügner und so weiter, werden ihr Teil haben im Feuersee. Nun, das gibt uns vielleicht keinen großen Trost, aber was ich damit sagen will ist, der Zweifel ist auch eine Sünde. Manche Leute erkennen nicht, dass der Zweifel an ihr Heil eine Sünde ist, also fühlen sie sich nicht vom Heiligen Geist überführt. Denn sie wissen nicht, dass ihr Heil sicher ist. Und deshalb halten sie es nicht für eine Sünde, wenn sie diese Heilssicherheit in Frage stellen. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, mein Glaube ist in Jesus Christus allein. Es gibt für mich keine andere Hoffnung. Und ich bekenne ihn als meinen Herrn und Heiland und ich habe keine andere Hoffnung. Und das heißt Heil. Er ist mein Heil. Ich bekenne ihn. Und deshalb werde ich nicht wieder sein Heil in Frage stellen in meinem persönlichen Leben. Und wenn ich das tue, werde ich es als Sünde bekennen. Und nicht allein das, sondern ich soll Gott für sein Heil danken. Wie kann ich ihm für etwas danken, dass ich mir nicht sicher bin, ich hab's. Aber wenn ich's habe, dann darf ich ihm dafür danken. Und jetzt fangen wir an. Okay, Gott, die Gefühle stimmen vielleicht nicht mit. Sie streben sich dagegen. Aber du, Jesus Christus, bist mein Retter. Du bist meine Hoffnung. Ich habe keine andere Hoffnung. Ich bekenne mich zu dir. Ich glaube an dich. Und nun möchte ich dir für dein Heil danken. Und ich fange an mit einem Lied. Thank you, Lord, for saving my soul. Danke, Herr, dass du meine Seele errettet hast. Thank you, Lord, for making me whole. Danke, dass du mich ganz gemacht hast. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation. Danke, dass du mir dein großes Heil gegeben hast. So rich and free, so reich und frei. Und ich habe ihm für sein Heil gedankt. Kamen dann die Zweifel? Ja, nicht so oft, aber sie kamen. Da habe ich einfach gesagt, nein, da gehe ich nicht wieder hin. Ich darf mich freuen in meinem Heil. Ich darf mich freuen meines Gottes. Ich darf mich freuen der Herrlichkeit. Und je mehr ich in der Bibel gelesen habe, desto mehr habe ich geblickt. Die Bibel ist für mich, das sind Zusprüche für mich. Gott gibt mir seine Verheißungen, seine Zusagen. Und dann konnte ich ihm dafür danken. Und zunehmend, also ich habe gelernt, mich zu freuen in meinem Heil. Ach, übrigens, die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, ist Liebe. Was ist next? Liebe. Freude. Leute. Freude. Ja, Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben und die Frucht, die er trägt, ist Freude. Die Freude hatte ich nicht, als ich gebangt habe. Oh, meine Mutter ist nicht mehr in der Küche. Ist die Entrückung gekommen? Bin ich zurückgeblieben? Und so weiter. Ich konnte nicht einschlafen. Waren wir in Urlaub? Meine Eltern wollten nach Hause, spät abends in die Nacht, 3-4 Stunden gefahren. Warum kann Brad dort hinten uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wir hatten uns gefreut auf einen Abend zu zweit mit den schlafenden Kindern hinten in dem Auto. Warum konnte ich nicht einschlafen? hey, wenn der Herr zurückkommt und mein Vater am Steuer verschwindet, muss irgendjemand über den Sitz springen und ich wusste nicht einmal, was Gas und was Bremse ist. Das habe ich leider auch unter Beweis gestellt, als ich in einem Schulbus war. Wir haben die Kinder von den Mexikanern abgeholt für die Sonntagsschule. Und ich hatte Angst, an die Tür zu gehen und die Kinder zu holen. Also sagte der Busfahrer, also dann gehe ich an die Tür, halte du die Notbremse. Und ich habe die Notbremse gehalten und die Kinder, die schon im Bus waren, du bist doch nicht der Busfahrer, du bist doch nicht der Busfahrer. Und ob ich dann ein bisschen locker gelassen habe mit der Bremse oder ob sie tatsächlich versagt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir die Bekanntschaft gemacht mit einem Baum. Und das war das letzte Mal, wo die Mexikaner ihre Kinder zu unserer Sonntagsschule geschickt haben. Warum sage ich das? Was war der Bezug zu dem anderen? Weiß ich nicht. Ah ja, jemand muss über den Sitz springen und die Bremse treten. Ja, und ich sage euch, es ist ein Wunder, dass ich keine blutende Geschwüre in meinem Magen hatte. Denn ich dachte die ganze Zeit, jahrelang darüber, ob ich verloren bin oder nicht. Bis ich Gott bei seinem Wort genommen habe und ich seine Zusage bekommen habe und ich darf jetzt auch rufen, Abba, Vater. Und jetzt kann ich einschlafen am Steuer. Okay, lasst uns beten. Herr, wir rühmen uns der Hoffnung, der Herrlichkeit. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir dürfen uns rühmen der unannehmlichen Dinge, weil wir wissen, die sind für uns gut. Wir danken dir dafür. Nun gib uns bitte deine Gnade, damit wir auch so denken und uns so freuen. Denn so soll ein Christ denken. Das ist die neue Gesinnung des Gerechtfertigten. Ja, wir danken dir. Du machst das. Wir hätten das nicht machen können, aber du machst es möglich und wir danken dir dafür. Amen.
Mit Danken haben wir angefangen und mit Danken machen wir an diesem Punkt Schluss, zumindest für diesen Gottesdienst. Und ich wünsche mir persönlich und uns allen diese Einstellung, dankbar zu sein. Und wirklich, wie Bradley gesagt hat, das ist ein Thema in vielen Gemeinden. Das war auch früher auch bei mir der Fall. Da war ich auch lange Zeit mir nicht so sicher, ist das Heil bei mir oder habe ich das Heil oder nicht, weil die Gesinnung der Gemeinde so war. Heute zum Glück nicht mehr. Und es ist tatsächlich, worauf sollten wir sonst bauen, wenn nicht auf die Gnade Jesu? Denn wie Bradley gesagt hat, seine meisten Sünden tat er nach der Bekehrung, weil er sich mit 4 Jahren bekehrt hat, nicht? Und mit jeder einzigen Sünde, sie trennt uns von Gott, da kommen Zweifel. Da kommen dann Zweifel auf. Aber das ist die Sache unseres Feinds, der uns diese Zweifel sehen möchte in unser Herz, damit er uns die Freude raubt, damit wir nicht das sagen können, was Apostel Paulus sagte, ich freue mich in dem Herrn. Und in dieser Gesinnung möchte ich euch einfach im Frieden Gottes entlassen. Freut euch in dem Herrn. Auf Wiedersehen.